Welche Aufgabe fällt den Christen in der technischen und sozialen Revolution unserer Zeit zu? Können Sie aus der Sicht des Evangeliums etwas dazu beitragen, gangbare Wege für den Menschen aufzuzeigen? Welche Rolle spielt die Kirche als Faktor einer kommenden Weltgemeinschaft? Seit der Konferenz für Kirche und Gesellschaft im Juli 1966 beschäftigt sich der Ökumenische Rat der Kirchen mit der Frage der Beziehungen zwischen den reichen und den armen Ländern. Dr. Albert van den Hövel, Direktor der Abteilung für Kommunikation im Ökumenischen Rat der Kirchen, kennt die Debatten von Anfang an. Er sieht die Thesen, die der Inder Professor Samuel Parma im Januar 1970 auf der Weltkonferenz in Montreux vortrug, als richtungweisend. Mitarbeiter der Aktion 365, einer ökumenischen Gemeinschaft, bitten ihn um seine Stellungnahme.
Sie wissen ja, der ganze Ärger, dass sich die Argumente so schnell, wenn wir es nicht fertigbringen, in eine dauernde Verhandlung mit den armen Ländern zu treten, dann neigen wir, reichen Länder, immer dazu, unser Denken von vorgestern mit ins Spiel zu bringen. Und während die Armen längst zu neuen Argumente übergegangen sind, organisieren wir immer noch Programme, die auf dem basieren, was ein paar Jahre vor. Dieses ist einer der gefährlichsten Punkte in der ganzen Entwicklungsfrage. Das Problem entstand erst mit unserer Einsicht, dass die Armen Hilfe brauchten. Wir organisierten also Hilfsprogramme mit Nahrung, Kleidung und anderen Materialien. Und dann wachten wir auf und erkannten, dass die Leute mehr Hilfe brauchten, die ihnen wieder die Möglichkeit zur Selbsthilfe gab. Und dann versuchten wir, so zu helfen, dass ganze Länder ihre eigenen Einnahmen steigern könnten. Wir halfen, indem wir Geld in ihre Industrie und Landwirtschaft investierten. Dabei versicherten wir uns jedoch gewöhnlich, dass die armen Länder solche Produkte entwickelten, die die Reichen brauchten. Und in der Industrie sahen die Geldgeber zu, dass sie dabei einen hübschen Teil für sich einkassieren konnten. Zu der Zeit entdeckten wir auch die politische Wichtigkeit der Hilfe. Wir halfen größtenteils nur solchen Ländern, die unsere politischen Freunde waren, und halfen ihnen, Militärbasen zu errichten. Diesen militärischen und politischen Beistand, der mehr zu unserem als zu ihrem Vorteil war, nannten wir damals ebenfalls Hilfe.
Aber trotzdem wurde doch den armen Ländern dadurch geholfen.
Ja, natürlich. Man muss eben hinzufügen, dass in der Zeit unserer Geschichte wir auch nicht viel mehr wussten als das, was wir gerade praktizierten. Die Kirchen trugen damals auch ihren Teil dazu bei. Sie errichteten Ausbildungszentren, Schulen, halfen beim Straßen- und Brückenbau, bestanden darauf, dass alle Hilfe ein Teil des nationalen Aufbaus desjenigen Landes werden würde, das die Hilfen erhalten hatte. Diese letztere Bedingung war es dann, des Denkens anbahnte. Die Kirchen in den Entwicklungsländern entdeckten namentlich sehr bald eine Hilfe. Politische Hilfe drängte sie in Verbindungen, die sie eigentlich gar nicht wollten. Sie begannen zu fühlen, dass ihre Unabhängigkeit, in vielen Fällen erst recht kurz, durch sogenannte zweckgebundene Hilfe gefährdet wurde. Sie erkannten, dass die erhaltene Hilfe ihnen neuen Lasten aufbürdete. Viele Hilfsprojekte erforderten Untersuchungen, die sie selbst noch gar nicht machen konnten. Und bei den etwas besseren Projekten wurden Produkte hergestellt, die sie entweder nur schwer verkaufen konnten oder nur zu solchen Preisen, die zu niedrig für irgendeinen Gewinn waren. Die ganze Linie der Hilfe von außerhalb tendierte zur neuen Abhängigkeit von den reichen Ländern. Und zwar nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch auf sozialer und kultureller Ebene.
Wie Sie eben sagten, haben die reichen Länder versucht, aus ihrer Sicht der Dinge zu helfen, ohne Rücksicht auf die Mentalität und Struktur des jeweiligen Landes. Dadurch wurde auch viel Schaden angerichtet. Was haben die Kirchen aus diesen Erfahrungen gelernt? Welche Möglichkeiten wirksamer Hilfe sehen Sie heute?
Die Notwendigkeit zu helfen vermindert nicht die Notwendigkeit, es auf sinnvollste Weise zu tun, mit der ganzen Tragweite des Problems klar vor unseren Augen. Wie ich schon vorher sagte, versucht der Ökumenische Rat der Kirche, den reichen Kirchen in ihrer Entwicklungsarbeit zu helfen, indem er sie mit den Gedanken konfrontiert, die aus den armen Ländern selbst kommen. Jetzt häufig einfach nur Dritte Welt genannt. Der Inder, Professor Dr. Samuel Palmer, ein früherer Kollege in dieser Debatte, ist gerade für diesen Punkt ein sehr gutes Beispiel. Als Laie, Wirtschaftswissenschaftler aus Indien, konnte er in einer Reihe von Konferenzen des Ökumenischen Rates recht gute Beiträge liefern. Da haben wir einen Mann, der Lehrer in Indien ist aktiver Christ. Mit anderen Worten, er gehört zu einer kleinen Minderheit. Eine Minderheit jedoch, die doch einen recht großen Einfluss auf das Leben seiner Nation hat. Ja, gleich zu Beginn unserer Überlegungen über Entwicklung machte uns Palmer klar, dass ein Problem wie dieses weder in der Abgeschiedenheit und Stille der Studien einiger Universitätsprofessoren gelöst werden kann, noch in den Vierteln der Reichen allein. Wir können nicht einfach nur eine Anzahl von Europäern und Amerikanern entscheiden lassen, was gut für die Welt ist, um es dann den restlichen zwei Dritteln der Menschheit einfach... Für all dieses, meint Palmer, muss die Antwort aus der Erkenntnis kommen, dass die Welt eine Einheit ist und dass deshalb das Schicksal der Reichen für immer mit dem Schicksal der Armen verknüpft ist. Es genügt weder nur vom Standpunkt der Nächstenliebe aus zu argumentieren und zu sagen, die Armen brauchen unsere Hilfe, wie können wir ihnen helfen, noch vom aufgeklärten Eigeninteresse, indem man sagt, es ist nur zu unserem gegenseitigen Vorteil, dass wir den ärmeren Nationen helfen, also wollen wir ihnen helfen. Nein, es muss ein Gewissenszwang da sein, sagt Palmer, um in der gleichen Art und Weise eine Weltwirtschaft aufzubauen, wie wir die nationalen Wirtschaften aus sehr verschiedenen Wünschen, politischen Richtungen und Ideologien geschaffen haben. Wir müssten von Selbstinteresse zu einem Geist gemeinsamer Zusammenarbeit und gegenseitiger Abhängigkeit kommen. Wenn wir das nicht tun, wird der Weltfrieden für immer ein Traum bleiben und menschliche Solidarität ebenfalls. Schon 65 forderte Palmer, dass wir uns nicht so sehr auf Hilfe konzentrieren sollten, sondern auf die Notwendigkeit eines Wandels der ganzen Struktur unserer Wirtschaft, die viel zu sehr auf nationale Vorteile ausgerichtet sind und deshalb die größeren Dimensionen einer Welt nicht mehr sehen, in der Nationen mehr und mehr abhängig voneinander werden. Er sagte eindeutig, dass die reichen Nationen nichts anderes als ihre Kuchen haben wollten und ihn dann auch wirklich essen wollten. Sie brauchten die ärmeren Länder einfach, um ihre eigene Wirtschaft ausbreiten zu können, aber sie wollen die Erfordernisse eines wirklichen internationalen Entwicklungssystems nicht sehen. Sie wollen alles auf ihre Weise haben. Damals, vor 5 Jahren jetzt, plädierte Palmer für eine Zahl von Maßnahmen, die zum Aufbau einer wahren Partnerschaft zwischen den reicheren und den ärmeren Nationen führen würden.
Was waren das für Maßnahmen? Was schlug er vor?
Vor allem erst einmal Zuschüsse und nicht Darlehen für die armen Länder. Zweitens, die Hilfsmodelle zwischen den armen und reichen Ländern sollten internationalisiert werden. Schon damals, 1965, war für Palmer klar, dass bilaterale Verbindungen zwischen einem reichen und einem armen Land wirklich unmöglich sind für wahre internationale Beziehungen. Schließlich schlug er einen wirklich geplanten internationalen Handel vor, was für die reicheren Länder bedeuten würde, zu hohen Preisen einzukaufen und zu niedrigen zu verkaufen. Aber damit würde den reichen Ländern ermöglicht, ihre Wirtschaft weiter auszudehnen und dennoch den ärmeren Ländern zu helfen, die Lücken in ihren Zahlungsbilanz auszugleichen. Außerdem würde das auch noch eine symbolische Geste gegenüber der Notwendigkeit sein, international genauso zu handeln, wie die nationale Wirtschaft gehandhabt wird, in der solche Maßnahmen doch ziemlich alltäglich sind.
Haben gestellt.
Hör nur mal langsam. Wir sprechen im Augenblick noch vom Jahre 65. Wir befinden uns jetzt aber schon im Jahr 70. Genau diese Problem habe ich auch schon vorher angeführt. Die Debatte geht weiter. Bis heute, 1970, ist das Denken von Leuten wie Parmar und das des Ökumenischen Rates ein beträchtliches Stück weitergegangen. Eben seit 65 die Weltkonferenz von Kirche und Gesellschaft in Genf stattgefunden hatte. Diese Konferenz wurde klar, dass die Dritte Welt weit mehr in politischen Termini über Entwicklung dachte, als bislang geglaubt worden war. Besonders die Lateinamerikaner, aber auch die Asiaten und Afrikaner sprachen mit bedeutend mehr Klarheit über die Notwendigkeit eines Strukturwechsels, als es ihre Landsleute in der politischen Arena vorhergetan hatten. Und wahrscheinlich gab ihnen die ökumenische Bewegung schließlich doch ein wenig mehr Freiheit, genau zu sagen, was sie dachten, als es die politische Arena tat. Wenn die ökumenische Bewegung eine Bedeutung hat, so ist es die, dass sie den Beteiligten Freiheit gibt, sich gegenseitig zu korrigieren und kritisieren. Ja, ich kann sagen, in der Debatte über Entwicklung wurde diese Möglichkeit voll ausgenutzt. Im Jahr 66 gab es nur wenig Erfreuliches über die Entwicklungsbemühungen der reichen Welt zu berichten. Die Dritte Welt nannte Entwicklungshilfe, zwischen Anführungsstrichen, selbstsüchtig, unwirksam, ungenügend und Produktion hemmend. Man war absolut nicht von den Zahlen beeindruckt, die von den Entwicklungsexperten gegeben wurden, und man erklärte ganz schlicht und einfach, dass die Endsumme aus der Verpflichtung der Menschen zur Entwicklungshilfe nur ein Resultat in einer noch schlechter gewordenen Welt ergab, und nämlich, dass die Armen noch ärmer geworden reicher. Daraus geht klar hervor, dass Hilfe niemals die Situation ändern würde. Das einzige Notwendige ist eine Strukturveränderung. Wenn die Handelsbeziehungen für ein Produkt grundlegend geändert würden, dann würden die betreffenden Entwicklungsländer in einem Jahr mehr Geld verdienen, als wenn die reichen Länder ihre Zuschüsse um 50% erhöhen würden. Und in der gleichen Zeit erschien auch Populorum Progressio, sodass die Kirchen entdeckten, dass ihr Denken über diese Sache gar nicht so weit davon entfernt war, wie einige einst gedacht hatten. So kamen sich die römisch-katholische und die protestantische Kirche und die orthodoxen Kirchen näher und überlegten nun gemacht bei einer Anzahl von Berichten, wie zum Beispiel der Bericht von Beirut oder der von Montreal, so genannt nach den Plätzen, wo gemeinsame Konferenzen stattfanden. Die letzte in dieser Serie war die Konferenz von Montreux, veranstaltet 1970 vom Ökumenischen Rat der Kirche als Weiterführung der Gespräche von Uppsala. Und wieder war Samuel Parmar einer der Hauptredner. Er war 1966 nach Indien zurückgekehrt und hatte da eingehend die Lage seines Landes studiert. Seine Schlussfolgerung in Montreux war überraschend einfach. Entwicklung, sagt er, ist nicht in erster Linie eine Sache von wirtschaftlichem Wachstum oder sogar von Selbstvertrauen, sondern von sozialer Gerechtigkeit. Sie schließt eine gerechtere Verteilung von Hilfsmitteln und Wirtschaftsmacht ein, ebenso neue Beziehungen zwischen sozialen Gruppen, so dass die Entwicklung des einen den anderen nicht unterdrückt oder zu dessen Enteignung führt. Eine Entwicklung als soziale Gerechtigkeit sollte sich in mehr und gleicheren Möglichkeiten widerspiegeln, einer gleichberechtigten Sozialordnung und einer gleichmäßigen Verteilung der wirtschaftlichen und politischen Macht, weniger für die vielen. Nur mit diesem Konzept kritisierte Parma die reichen wie auch die armen Länder. Ist ja klar, dass in beiden Fällen Entwicklung sehr häufig mit Beräubung der Armen zusammenhängt oder aber doch dorthin führt. Aus diesem im Grunde sehr einfachen Prinzip für Entwicklung kann man eine Anzahl wichtiger Schlüsse ziehen. Wenn man Wirtschaftswachstum zum wichtigsten Punkt der Entwicklung macht, wird der ganze Verlauf wieder auf den wirtschaftlichen Kampf zurückgebracht, der alle menschlichen Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen, einfach vergisst. Eindruck wird geweckt, dass eine Injektion von genügend Hilfsmitteln wie Kapital und Technik und menschliche Arbeitskraft automatisch Entwicklung zu folgen haben würde. Oder, was noch schlimmer ist, wenn wir wirtschaftliches Wachstum als den Maßstab für Entwicklung nehmen, würden die armen Länder zu ewiger Armut verdammt sein. Für eine lange Zeit, so erkennt Palmer, werden die armen Länder sich gemäß ihren eigenen Lebensmaßstäben und ihren eigenen Voraussetzungen entwickeln. Man kann sie nicht mit den reichen Ländern vergleichen. Sie können nur untereinander verglichen werden.
Ja, aber ist das nicht ein sehr düsteres Bild für die Zukunft?
Es ist wahrscheinlich das einzig realistische. Wir sollten nicht vergessen, dass überall wirtschaftliches Wachstum immer nur dann erfolgte, wenn die Menschen darauf beharren, dass auch ihre soziale Lage geändert werden müsse. Niemand wird besser ernährt und besser unterrichtet, ohne auch die anderen Bedürfnisse mehr und mehr zu erkennen. Als vor 2 oder 3 Jahren Experten neuen Samen entdeckten, der die sogenannte grüne Revolution in Asien hervorrief, waren die Menschen plötzlich bereit, für neue soziale Strukturen zu kämpfen. Soziale Gerechtigkeit bleibt der wichtigste Faktor in der Entwicklung. Dieses gilt natürlich für den internationalen Bereich genauso wie für den nationalen. Wenn auf nationaler Ebene keine Maßnahmen für eine gerechte Verteilung von Einkommen und allen anderen Möglichkeiten getroffen werden, dann werden die wenigen Wohlhabenden in den armen Nationen natürlich ihren Nutzen aus der Entwicklung ziehen, während die Masse so arm wie bisher bleibt. Soziale Gerechtigkeit auf internationaler Ebene verlangt, dass wir immer wieder fast all unsere Kategorien in Frage stellen, die die Beziehungen zu den armen Ländern betreffen. Wir sind nicht aufgerufen, ihnen zu helfen, sondern ihnen Rechte zukommen zu lassen. Wir sollten keine Opfer für sie darbringen, sondern ihnen nur das geben, was wir für uns selbst als selbstverständlich ansehen. Wir sollen sie nicht entwickeln, sondern es ihnen ermöglichen, sich zu entwickeln. Wir sollen nicht in den Bereichen von wir die Reichen und sie die Armen denken, sondern es als unsere Aufgabe betrachten, eine gerechte Welt aufzubauen. Wir sind aufgefordert, das Selbstverständnis der Menschenrechte, die wir für uns in Anspruch nehmen, auch den anderen zukommen zu lassen.
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für lokale Gruppen, zum Beispiel für uns in der Aktion 365? Was können die Gemeinden, was kann der Einzelne tun?
Vor allen Dingen unterstreicht das alles den wichtigen Satz im Dekret über die Ökumene vom Zweiten Vatikanischen Konzil, in dem es heißt, dass wahrer Ökumenismus ohne innere Bekehrung nicht bestehen kann. Das gilt nicht nur für die theologischen Aspekte der Bewegung, sondern auch für die soziale. Wir müssen von unserem paternalistischen und arroganten Denken über die Armen hin zu einem Partnerschaftsverhältnis mit ihnen kommen. Das erfordert einen Wechsel in der Mentalität und in den Arbeitsmethoden. Wir sollten uns zum Beispiel fragen, ob wir nicht lieber anfangen sollten, weniger Projekte in den Entwicklungsländern zu unternehmen und dafür lieber mehr Vertrauen in die Entwicklungspartner in der dritten Welt zu haben. Anstatt Geld für Sonderprojekte zu geben, sollten wir allmählich anfangen, die Pläne von Komitees aus den armen Ländern zu finanzieren, ohne erst lange Projektbeschreibungen und Kontrolle über das Geld zu verlangen, das wir zur Verfügung gestellt haben. Auf diese Weise kann es uns vielleicht gelingen, die Beziehungen zu humanisieren. Zweitens, und das ist sehr wichtig, sollten wir endlich erkennen, dass unsere politische Arbeit hier zu Hause viel wichtiger ist als all das Geld, das wir in den armen Ländern schicken. Denken Sie daran, dass eine Veränderung in den Handelsbeziehungen wahrscheinlich mehr Geld hervorbringen würde, als alle bisherige Hilfe bis jetzt erreicht hat. Das bedeutet also, dass die Erziehung der Wählerschaft wenigstens genauso wichtig ist wie der persönliche finanzielle Beitrag. Gerade deshalb hat der Ökumenische Rat seine Mitgliedskirchen aufgerufen, mindestens ein Viertel aus allen Entwicklungsbeiträgen für die Erziehung im eigenen Land zu verwenden. Und drittens können wir nur Partner in der Entwicklung werden, wenn wir ständig auf unsere Partner in den restlichen zwei Dritteln der Welt hören. Deshalb brauchen wir einen dauernden Kontakt von Menschen aus diesen Ländern. Diese Menschen sollten kein Bittsteller sein, sondern sie sollten die besten kritischen Kommentare derjenigen übermitteln, die noch auf der Seite der Armut leben. Wir sollten uns da klar darüber sein, dass wir uns Erfahrungen aus der Dritten Welt für unsere Entwicklungsarbeit zunutze machen können. Und viertens und letztens sollten wir bedenken, dass wir ohne persönliche Verpflichtung, ausgedrückt durch Handeln und Geben, kein Recht haben, unsere eigene Regierung zu kritisieren. Deswegen lokales Handeln, sogar bei Projekten, sollte deshalb immer zuerst als erzieherisch verstanden werden und politische Aktion zur Unterstützung von Strukturänderungen auf nationaler Ebene ebenso mit einbeziehen wie die weitere Verpflichtung der Menschen zu sozialer Gerechtigkeit für alle.